Heute zu Gast im Behind the Sea Podcast Mirko Minnich. Mirko ist Chief Technology Officer bei Beta Systems. Beta Systems ist eine Software Company mit dem Headquarter in Berlin, gegründet 1983, aktuell rund 600 Mitarbeiter, davon sind 400 wirklich im IT- und Technologiebereich. Beta Systems macht Lösungen für komplexe IT-Strukturen, speziell auch rund um das Thema Workload Automation, Identity und Access Management, Log- und Output Management. Ja, wem das jetzt alles nichts sagt, der muss auf jeden Fall den Podcast reinhören, denn Mirko wird uns natürlich im Detail erklären, was das bedeutet und wo man vielleicht auch mit Beta Systems in Kontakt kommt. Zwei Themen, die für mich hängen geblieben sind, ist einmal ein Modell, um sich die Strategie anzuschauen, sie dann umzusetzen, zu implementieren und dann auch zu gucken, wie die Leute das dann annehmen. Das ist das 3-5-7 Modell, da haben wir drüber gesprochen. Und dann ging es auch um das Thema Structure follows Process follows Strategy. Was das bedeutet, erfahrt ihr im Podcast. Zum Schluss geht es um ja, die Alltagsrezepte, seine Routinen, Erfolgsgeheimnisse und wie er auch überhaupt seinen Alltag strukturiert und zeitlich investiert, also mit was er seine Zeit im Endeffekt verbringt. Also, los geht's mit dem Chief Technology Officer Mirko Minnich von Beta Systems. Let's go! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Mirko, willkommen im Podcast.
Ja, Franz, danke, dass ich hier sein darf.
Unbedingt. Ich freue mich immer, wenn wir hier Gäste haben in München. Also danke, dass du mich besuchst. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst und wo du das machst.
Genau, also mein Name ist Mirko Minnich. Ich bin heute CTO und Vorstand bei Beta Systems. Software AG in Berlin, bin vor über 50 Jahren in Lutherstadt-Wittenberg geboren, also 20 Jahre im Osten verbracht, ich sage immer auf der falschen Seite, auf der grauen Seite der Mauer aufgewachsen und während meines Studiums fiel dann die Mauer und damit fielen auch alle meine Professoren, sind zur anderen Seite gerannt und ich habe neu angefangen, damals dann Informatik und Elektrotechnik studiert, also die Hardware und die Software studiert und bin dann so sukzessive in Richtung von Programmierer, Projektmanager, dann Architekt und CTO und so weiter gewachsen.
Ja. Ja, sehr, sehr cool. Da gehen wir gleich auf jeden Fall dann später nochmal im Detail rein und gucken uns an, wie du da hingekommen bist. Fangen wir erstmal an mit Beta Systems. Kannst du uns kurz erklären, was ihr macht oder wo man euch vielleicht auch berührt, wenn man durch den Office-Alltag vielleicht auch am ehesten noch geht?
Also Beta Systems ist einer der wenigen, sage ich immer, deutschen ISVs, also Independent Software Vendors. Mhm. Wir machen Software seit 40 Jahren und hauptsächlich für Banken, Versicherungen, Automotive, also für große Enterprise-Kunden, weil wir automatisieren Rechenzentren.
Okay.
Mehr oder weniger. Und wir sind im Kern, tief im Kern der Rechenzentren verankert. Wir haben Log-Management-Lösungen, wir haben große Dokumentenarchive, ja, wir automatisieren die Prozesse, wir geben Zugang zu den Prozessen, vielleicht um mal so ein paar Beispiele zu nennen.
Ja, unbedingt.
Ja, unsere Software transportiert diese 17-stellige WIN, die Vehicle Identification Number, zu jeder Arbeitsstation beim großen Automobilhersteller und anhand der WIN wird identifiziert, welche Teile werden jetzt in diesem Auto verbaut.
Ah, okay.
Ohne unsere Software, ohne unsere WIN, wird kein Auto produziert.
Ja.
Oder, weiß nicht, bist du Sparkassenkunde? Wenn du Sparkassenkunde bist, kennst du vielleicht den Sparkassenwecker, den Kontowecker. Ja? Sozusagen Benachrichtigung, wenn irgendwas auf deinem Konto passiert, in deinem Depot passiert. Ja? Dieser Wecker wird von uns letztendlich betrieben, also von unserer Software betrieben. Ja? Wir schicken die Benachrichtigung raus. Hochfrequency-Jobs, da laufen Millionen Jobs täglich darüber. Ja, oder letzteres, wir sind gerade dabei, beim großen Automobilhersteller komplett die Prozesse alle durch zu automatisieren, mit einer Cloud-Lösung. Angefangen von der, wer sich Kantine, Bestellung in der Kantine bis zum Quartalsbericht wird alles über unsere Software automatisiert, Systeme miteinander verbunden, um die Prozessautomatisierung zu machen. Also man findet uns nicht groß sichtbar,
ja,
aber man ist tief, wir sind tief drin und ohne uns gehen bei vielen Banken, Versicherungen, Automotive letztendlich nichts in Produktion und in den Kernprozessen.
Okay. Aber man sieht euch wahrscheinlich dann auch nicht im Office-Alltag, sondern das läuft im Hintergrund ab, oder? Da startet man nicht jetzt dann die Beta-System-Software und dann legt
ja,
man da los?
Und, ja und nein. Also erstmal grundsätzlich, ich muss da vielleicht noch einen zusätzlichen Satz sagen,
ja.
Was in 40 Jahren passiert ist, in den großen Rechenzentren, da liefen hauptsächlich Mainframes. Also wir sind in einer Mainframe-Company, sind auch sehr stolz darauf, das zu machen. Da sind Arbeitsvorbereiter, da sind IT-Administratoren, die das bedienen. Da war die 3270-Terminal, war das Frontend. Ja, also bei den Konsumern, bei den Business-Leuten sieht man uns nicht, sah man uns nicht. Weil, da komme ich gleich drauf, vor 4 Jahren haben wir eine Transformation gestartet, weil unsere Kunden eine Transformation gestartet haben, in Richtung Rechenzentrum zu öffnen, in Richtung Cloud zu öffnen.
Mhm.
Ja, und plötzlich sind die Business Community, die Mitarbeiter in der Buchhaltung, die wollen die Prozesse automatisieren und plötzlich müssen wir natürlich auch entsprechende, ich sag mal, User Interfaces, Frontends bereitstellen, um das zu öffnen. Also ja, man sieht uns zukünftig mehr, aber in der Vergangenheit noch, ich sag mal, tief in der Ölwanne findet man uns und ist man auch bekannt.
Cool, okay, also verstanden. Automatisierung, würdest du sagen, ist so der Haupt. Ist das Hauptfeld?
Ja, das ist unser Schwerpunkt und wird auch unser Schwerpunkt nach vorne gerichtet sein. Wir haben uns da auch verstärkt mit einer cloud-nativen Lösung, die wir jetzt weltweit in den Markt bringen. Ja, und zwar wirklich zur Automatisierung von Prozessen, zur Automatisierung von manuellen Themen, PA ist so ein Stichpunkt, aber auch um große, ich sag mal, das ganze Thema ringsum KI, der ganze Datenmanagement und so weiter, da eine bessere Automatisierung zu bringen. Da haben wir eine richtig coole Lösung und da setzen wir auch drauf nach vorne mit unseren Assets, die wir in der Vergangenheit gebaut haben, die zusammenzubringen und dann wirklich im Markt in Richtung Job Scheduling da auch im Namen uns zu erarbeiten. Als, ich sage immer, Made in Europe, als Deutscher, als Made in Europe Anbieter, weil unser Wettbewerb sitzt hauptsächlich in den USA.
Das ist und
ich
so,
glaube, da hilft uns auch aktuell einige Tendenzen hier, uns zu positionieren im Markt.
Mhm. Cool. Hey, dieses ganze Automatisierungsthema hat jetzt durch künstliche Intelligenz gefühlt nochmal so einen Schub gekriegt. Die Technologie dahinter macht ihr ja schon seit 1983 im Endeffekt so ein bisschen. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied oder was ist deine Meinung dazu? Warum hat das jetzt nochmal so einen Hype? Ist das die künstliche Intelligenz, die dann sozusagen die Automatisierungen auslöst oder die da im Hintergrund noch mit zusammenarbeitet? Oder?
Ja, ich hatte eigentlich gehofft, du vermeidest das Wort KI in dem Podcast, weil es weiterhin sehr gehypt ist oder für mich sehr gehypt ist. Aber ja, ist halt letztendlich ein Triggerpunkt, das stimmt schon.
Ist eher ein Triggerpunkt.
Es ist ein Triggerpunkt, die KI ist ein Triggerpunkt von dem Ganzen, aber nicht ausschließlich. Ich glaube, Triggerpunkte kommen woanders her. Die kommen einfach aus der Ineffizienz von manuellen Prozessen, die wir da haben. Von der Komplexität, die man heutzutage im Rechenzentrum in den Business-Abläufen hat und die man einfach über eine Maschine besser steuern kann, qualitativ höherwertig diese Prozesse laufen lassen kann. Mhm. Da kommt der wirkliche Treiber her.
Mhm.
Also Kostenseite, Effizienz, Qualität, da kommt es her. KI hilft zu identifizieren zum Beispiel, wenn man eine Log-Analyse macht und dann einmal eine Anomalie detekten will. Mhm. Ja, dann nimmt man von einer Firewall alle Logs und willst dann mal gucken, wenn ein Einbruch da ist. Ja. Mhm. Da hilft KI dann. Weil das ist besser. Oder wir bauen gerade in einem unserer Produkten einen sogenannten PII-Filter, also Personal Identification Identifier Information Filter ein, sodass man alle persönlichen Informationen aus jedem Dokument rausfiltern kann.
Ah ja,
das machen wir mit einem kleinen LLM dahinter und dazu nutzen wir KI. Mhm. Ansonsten meine persönliche Meinung zum KI ist, sie wird demnächst unsere Software besser selbst bedienen.
Ja, okay.
Also anstatt, dass ich investiere in KI, wird die KI, muss ich meine Software öffnen für die KI, damit sie meine Software besser bedient, also eigene Job Definitions schreibt zum Beispiel, ja, die Prozesse selbst automatisch optimiert und so weiter. Mhm. Und darauf setze ich ein, die ich setze auf eine Öffnung der Software zu einer Plattform, Standard-APIs, sodass ich dann arbeiten kann mit den großen KI-Modellen. Cool.
Finde ich gut. Ist mir nochmal hängen geblieben für mich. KI wird unsere Software besser bedienen als wir. Cool. Kurze Frage zur Größenordnung. Wie viele Leute seid ihr gerade? Mhm. Standorte? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Klar, wie schon kurz erwähnt, deutsche Firma, deutsche Mutter. Wir sitzen in Berlin, haben da rund 250 Mitarbeiter in Berlin. Ja, sind gerade im neues Office eingezogen. Homeoffice, gute Policy in place, sind nur noch rund 100 Arbeitsplätze da. Sehr moderne Arbeitsfläche. Wir haben Standorte hier in München, wir haben Standort in Neustadt und in Köln und dann im Ausland noch in Polen durch die Akquisition, durch zwei Akquisitionen, die wir getätigt haben, in Wroclaw, in Breslau und in Warschau. Und dann haben wir Vertriebsorganisationen in quasi den meisten europäischen Ländern in den USA und viele Partner. Okay. Weltweit.
Wie viel sind es dann in Summe ungefähr?
Wir sind rund 600 Mitarbeiter.
Gut.
Super. Ja, und vielleicht wichtig da, von den 600 Mitarbeitern sind rund 400, die IT machen wirklich. Also wow, die wirklich Programmierung machen, die Betrieb machen, die SaaS-Lösung bauen und so weiter. Also Hardcore-IT.
Okay. Jetzt haben wir schon gesagt, also Workload-Management, Workload-Automatisierungen, das ist so das Kernthema. Seid ihr irgendwie nach Business-Bereichen aufgestellt oder was sind denn so die Produktsparten?
Also es gibt letztendlich zwei große Bereiche, nenne ich die immer. Ja, das ist einmal die Data Center Intelligence, nennen wir die, DCI-Business. Das ist alles, was von unserem klassischen Produktportfolio aus dem Mainframe heraus ist, Log-Management, Dokumentenarchive, Automatisierungslösung. Und da wird jetzt der neue Bereich, die Cloud-Lösungen ringsrum mehr baut zur Data Center Intelligence. Der ist Teil, aber auch separat. Und ich komme gleich vielleicht noch dazu, warum das separat ist. Und dann haben wir den zweiten Bereich, ist unser IAM-Bereich und rund um unser Produkt Guarency. Das ist ein Access and Entitlement, IAM, Identity and Access Management Lösung, den wir hauptsächlich aus Köln und Berlin halt entwickeln und dann noch hauptsächlich im deutschen Markt vertreiben, während wir im DCI-Umfeld weltweit unterwegs sind.
Okay, spannend. Jetzt hast du gesagt, ihr habt eine große Transformation gemacht vor 4 bis 5. Was war das? War das eine Geschäftsmodelltransformation oder?
Okay, das muss ich gleich mal korrigieren. Ja? Wir sind in der Transformation. Weil eine Transformation, ich glaube, das ist eines der wichtigen Lesson Learns, ist nie zu Ende.
Das ist so.
Ja, ich muss vielleicht mal sagen, warum ich vor knapp vier Jahren bei Beta angefangen habe, mein Vorgänger. Super alles aufgebaut, hat aber gesagt, wir müssen mit unseren Kunden in Richtung Cloud gehen. Da kam meine Erfahrung her. Und ich bin aus drei Gründen zu Beta gekommen. Ja, Grund Nummer eins war, ich wollte wieder für eine Tech-Company arbeiten, also richtige Techies haben. Da komme ich her, habe 20 Jahre im Publishing gearbeitet, war nicht so viel Tech, dann 5 Jahre IBM war Tech und jetzt wollte ich für Tech. Und man findet wirklich richtig coole Techies. Bei uns.
Sehr gut.
Zweitens, ich wollte für Mittelstand arbeiten und endlich mal auch umsetzen. Ja, und Mittelstand, flache Hierarchien, wenig Politik, schlanke Prozesse und so weiter. Tick. Die 40 Jahre arbeiten bei uns oder 30 Jahre arbeiten, würden wieder sagen, wir sind sehr stark prozessorientiert. Aber wenn man aus Großkonzernen kommt, wo ich herkam, dann weiß man, dass es alles sehr schlank aufgebaut ist. Und das Dritte, ich wollte eine Transformation machen. Ich wollte wieder was bewegen. Ich wollte was bauen. Ich habe dann mein kleines Icon gehabt, Bob der Baumeister. Ja, weil ich bin ein Bauer. Ich baue gern was. Ja, so, das Plattformen sind, Organisationen sind, Produkte sind. Und das war das perfekte Setup für mich, was zu bauen. Weil Transformation, Mainframe, 40 Jahre Mainframe. Wir haben bis ich ein Durchschnittsalter damals, als ich angefangen habe, von 49,3 Jahren gehabt in der Company. Das waren Mitarbeiter, die haben über 30 Jahre, die bei uns gearbeitet haben. Ja, so, Wahnsinn, denen jetzt den Weg in die Richtung Hybrid Cloud zu gehen, das ist eine Herausforderung. Und das wird eine Herausforderung bleiben für die nächsten Jahre. Ja, deswegen, die Transformation ist nicht zu Ende. Wir sind einen guten Weg vorangekommen. Wir haben eine relativ einfache, klare Strategie aufgestellt. Und anhand dieser Strategie jetzt in die Umsetzung gegangen. Jetzt sind wir im Jahr 4. Ich habe so ein 3-5-7-Modell. 3 Jahre baust du was, dann operationalisierst du das, was du gebaut hast. Und dann die letzten 2 Jahre, dann skalierst du richtig. So, also, hab noch ein bisschen was vor mir.
Perfekt, ja. Dann stelle ich gleich die Frage, was sind denn so deine Hauptchallenges in deiner Rolle als CTO wahrscheinlich?
Ja, mit Transformation angefangen, müssen wir schon sagen, zur Hybrid Cloud Company, wo übrigens der Mainframe Teil der Hybrid Cloud ist, darf man nicht vergessen. Nicht, dass wir sagen, wir bauen alles auf die Hyperscaler auf. Der Mainframe ist essentieller Teil von dem Ganzen. Da die entsprechende Expertise zu finden, aufzubauen, die Leute mitzunehmen, das hinzubekommen, auch nachhaltig mitzunehmen, das heißt nicht nur so kurze Episoden machen, mal ein Training zu machen und denken, dann können sie dann die Cloud, sondern wirklich ein Trainingsprogramm aufzustellen, das würde ich sagen, ist die Herausforderung Nummer eins. Herausforderung Nummer zwei für uns als, ich sage mal, kleinen Mittelständler, der mit den Großen spielt, die Anforderungen der Großen auch wirklich mitzunehmen und umzusetzen. Also ein Beispiel, wir sind überwältigt von den Compliance-Anforderungen, die die EU uns stellt, die Deutschland uns stellt, die nicht uns stellt, sondern den unseren Kunden stellt. Ob das jetzt DORA ist neuerdings oder NIS 2 oder ob es die ganze BaFin-Regularien sind und so weiter. Wir müssen unsere Software entsprechend bauen, damit die bei den Großen läuft und auch laufen darf. Ist eine Riesenherausforderung. Ich sage immer, wenn unser großer Kunde hustet, liegen wir mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Aber auf der anderen Seite, letztens hat mich jemand gefragt, warum ruft ein Kunde bei euch an? Und er sagt, wir sprechen Deutsch. Wir sind halt sehr, sehr nah dran am Kunden. Der Kunde vertraut uns, wir haben langjährige Partnerschaften und das ist das Entscheidende, wo wir auch, sagen wir mal, unseren Markt mit definieren und unseren Unterschied zum großen Wettbewerb definieren.
Cool.
Ja. Und vielleicht, dritte müssten wir noch vielleicht noch sagen. Dritte, ich habe noch so drei Beispiele.
Gerne,
Dritte ist eine Herausforderung einer Rolle. Jetzt haben wir neue Cloud-Produkte gebaut. Jetzt müssen wir sie auch verkaufen. Weil wenn du 20, 40 Jahre lang einen sauberen, soliden Bestandskundengeschäft hast, wenig Neukundengeschäft, Bestandskunden, hast Renewal-Geschäft und plötzlich hast du in der neuen Technologie, plötzlich gehst du vom Produktverkauf in Richtung Lösungsverkauf, plötzlich musst du nicht mehr mit dem Arbeitsvorbereiter, mit dem IT-Administrator sprechen, sondern mit dem CIO sprechen. Diese Produkte in den Markt zu bringen, ist, glaube ich, unsere größte Herausforderung. Jetzt den richtigen Handler zu finden, die Lust haben, über Lösungen zu sprechen, die Lust haben, jetzt mal auf vielleicht auch andere Leute zuzugehen und so weiter. Ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung. Ich bin, auch wenn ich jetzt CTO bin, sehr stark mit involviert in den ganzen Vertriebsprozess, Verkaufsprozess. Weil es bleibt so schön der Spruch, everybody sells. Ich kann nicht Lösungen bauen, die dann im Regal liegen bleiben, sondern es auch verkauft werden.
Ja, sehr gut. Ja, cool. Also super spannend. Unbedingt bis gleich nach der Werdegangsstory noch zuhören, weil dann verrätst du uns natürlich, wie du mit diesen Challenges umgehst und die Grundfrage im Podcast natürlich, wie überlebt man überhaupt im C-Level. Aber erklär uns doch mal, wie du da hingekommen bist. Also wie bist du jetzt sozusagen in den Vorstand gekommen, CTO bei Beta Systems geworden? Gab es ja einige Stationen davor. Fang gerne da an, wo du möchtest.
Naja, ich will es mal so sagen, sage ich es immer. Als erstes Mal, durch harte Arbeit, aber auch Spaß an der Arbeit bin ich da hingekommen.
Okay.
Also ich arbeite gern. Einige würden sagen, ich bin Workaholic. Andere würden aber sagen, er liebt die Arbeit und man sieht, dass er die Arbeit liebt. Und ich glaube, dass die Grundvoraussetzung in jeder Position, dass du das, was du machst, musst du gern machen. Ja? So, das ist für mich die Nummer eins. Die zweite, ich habe im Laufe der Jahre viele Risiken übernommen, persönlich. Bin in die USA gegangen für 6 Jahre. Hab gedacht, toller neuer Job, Chief Architect für Thomson Reuters, toller Job, wesentlich besserer Verdienst als hier und habe dann festgestellt, Nummer eins, Geld reicht nicht, weil Amerika teurer war, Nummer zwei, mein Englisch war doch nicht gut genug nach 5 Jahren mühselig lernen, abends nach Hause gekommen und konnte eigentlich kein Wort mehr hören in Englisch und Nummer drei, meine Familie hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, Anlaufschwierigkeiten gehabt, also ich war mit einem halben Jahr dabei, wieder fast zurückzugehen, habe mich durchgebissen. Das Risiko übernehmen, aber dann auch durchbeißen, dieses Durchhalten, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, wenn man seine Karriere macht. Und das dritte will ich auch nicht verheimlichen, ein Quäntchen Glück ist auch immer dabei. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten zu sprechen und das Richtige dann zu sagen, hat auch geholfen.
Absolut.
Überwiegt jetzt Glück oder Risiko? Ich würde sagen, Risiko war größer als das Glück.
Je mehr man sich aussetzt, umso mehr hat man dann natürlich auch Glück.
Ja, da kommt noch vielleicht dazu, das muss ich immer wieder sagen, es wird doch jeder, der eine verantwortliche Führungsposition haben, Du kommst nur dahin, du bist nur da, du überlebst nur da, wenn du die richtigen Leute um dich rum hast. Ob das nach oben ist, ja, bei uns ist jetzt der Aufsichtsrat, oder ob es nach deiner erste Führungsebene ist, ja, du musst die richtigen Leute haben und mit den richtigen Leuten, ja, wirst du das auch richtig hinbekommen.
Sehr gut. Und erzähl nochmal kurz, wie sich das erstmal so ergeben hat. Also wie bist du gestartet ins Berufsleben und wie hat sich dann daraus eine C-Level-Rolle und die erste C-Level-Rolle entwickelt?
Ja, das war ganz lustig. Ich hatte meinen ersten Job nach dem Studium habe ich versucht, noch meinen Doktor zu machen. Ja, ich habe an der TU Ilmenau studiert. Doktor zu machen, war nicht schlau genug, hab's nicht geschafft. Oder andersrum gesprochen, positiv gesprochen. Ich habe dann hier eine Möglichkeit gehabt, nach München zu gehen und bei Nemetschek zu beginnen, Softwareanbieter für Architekten.
Ja.
Und wir wollten damals eine Fortran zu C-Java-Migration machen, 40 Leute eingestellt. Ja, ich habe in dem Thema gearbeitet im Studium, ja, perfekt dafür. Keine 3 Monate später kamen die Jahreszahlen raus, 39 von 40 haben sie wieder entlassen. Also bin dann also als Ossi in den Westen gegangen. Das Erste, was ich hier erfahre in München, ja, shit, Job weg. Hire and fire, Gesellschaft. Aber ich habe das schon so geliebt, München schon so geliebt. Ja, hab dann angefangen bei Bertelsmann, bin wirklich zum Arbeitsamt gegangen, habe einen Job gekriegt über das Arbeitsamt bei Bertelsmann und war dann IT-Mitarbeiter Nummer 2 des Wieler Verlages, ein kleiner Bertelsmann, die sich mit Patentinformationen beschäftigt.
Okay.
Und habe da wirklich meine Karriere als IT-Verantwortlicher dann gestartet, programmiert. Ja, wir haben dann ein schönes neues Geschäftsmodell aufgebaut, in dem wir Kunden, wieder große Kunden, mit individuellen Patentinformationen versorgt haben und wurden dann gekauft 2002 von Thomson Reuters. Weil wir waren so das gallische Dorf der Patentinformationen. Thomson Reuters hat den Rest der Welt. Ja. Und sie haben uns dann so quasi für die Marktbeherrschung dann uns gekauft. Und dann bin ich bei Thomson Reuters in so ein Executive-Programm. Meine, komm mal, zweite Management-Ebene, das war echt hart mit meinem Russisch gelernten, ja, dann auf Englisch die Due Diligence zu überleben, aber ich habe es geschafft.
Okay.
Hab Englisch gelernt 4 Jahre lang, habe dieses Geschäftsmodell, was wir hier gemacht haben, weltweit ausgebracht und bin dann sozusagen über dieses Executive-Programm 2005 in die USA gekommen und wurde da der erste Chief Architect für Thomson Science and Health.
Was war das genau für eine Rolle, Chief Architect, Software Architect, oder?
Genau. Also für alles, was die IT-Strategie betrifft, der Architektur betrifft, der Plattform. Wir waren im Publishing, war sozusagen, wir haben die Zeitschriften und die Bücher ins Web gebracht. Sage ich immer ganz einfach, dafür die entsprechende Plattform zu bauen, hauptsächlich mit Suchen, Beschäftigen und so weiter.
Okay.
Viele Firmen angeschaut, Akquisitionen gemacht, viele Technologien angeschaut, Architektur-Pattern erstellt und so weiter. Also ein ganz klassischer One-Man-Shop, ja, mit einem kleinen Team, ja, als, ich sag mal, die rechte Hand vom CIO als Architekt da in einem fremden Land. Ja, dann meine ersten, man kann ja sagen, das ist der erste C-Level als Chief Architect, der erste C-Level bekommen. Bin dann weiter, Wettbewerb von der Straße rüber. Elsevier Health hat mich dann als CTO mit offenen Armen empfangen und war dann nochmal 3 Jahre als CTO bei Elsevier Health. Quasi gleich gemacht, Wettbewerb, nur an CTO-Rolle. Und plötzlich hatte ich aber 600 Leute oder so in 24 Standorten weltweit und musste da die Entwicklung leiten. War ein C-Job und dann bin ich zurück nach Deutschland und war dann bei der Netrada, das ist ein anderen Thema, CIO und Geschäftsführer. Also bin dann sozusagen treu geblieben dem Brückenbau zwischen IT und Business. Immer Produkte gebaut, Plattformen gebaut, Geschäftsmodelle gebaut und so weiter.
Und dann, also Netrada war ja nicht die Rolle vor jetzt, ne?
Nee, genau. Und dann war ich noch in der Zwischenstation bei der Also, das ist ein Reseller, haben wir eine Cloud-Plattform gekauft und dann einen Cloud-Marktplatz, einen Also-Cloud-Marktplatz gebaut und in den Markt gebracht, ja, hauptsächlich mit Microsoft-Produkten, bevor ich dann von IBM bei IBM 5 Jahre im Consulting war. Genau.
Okay.
Aber nichts mit Mainframe zu tun gehabt bei IBM, sondern wirklich Consulting und dann ein ganz klassisches Solution-Geschäft gemacht, also Hardware, meistens an die Cloud, mit einer Software, entweder IBM oder andere Software, mit Consulting-Leistung verkauft bei Kunden, hauptsächlich im Retail und im Consumer.
Okay.
Geschäft.
Ja. Aber so wirklich durchgängig Tech-IT, ne? Durch die ganzen Werdegänge, oder? Durchgängig
Tech-IT, ja.
Ja. Okay. Ja. Sehr, sehr interessant. Cool. Jetzt bist du bei Beta. Du hast gerade eben schon gesagt, du überlebst nur mit den richtigen Leuten. Was würdest du denn noch so als Überlebensstrategien bezeichnen? Und das kann alles sein. Also das können natürlich Leadership, Teambuilding-Themen sein, Management-Themen sein. Das können aber auch sehr persönliche Sachen sein, wo du sagst, das sind so meine eigenen Erfolgsrezepte.
Ja, also ich würde es mal erstmal, nehmen wir mal das Wort Überlebensstrategie, also mir zu negativ behaftet.
Überleben ist ja per se mal gut.
Ich formuliere es mal, wie lebt man dort auf dem C-Level? Ja, okay. Wie lebt man dort auf dem C-Level? Und da fällt mir einfach nur ein Wort ein, ne? Ja. Einsam.
Einsam, okay.
Einsam. Ja. Einsam. Sehr einsam.
Besser einsam überleben als gar nicht überleben.
Sehr, sehr einsam lebt man da. Ja, warum sage ich das? Sitzt wirklich oben und hast eine Menge auf dem Tisch von kleinen Sachen, die, ich nenne es immer so schön, über Verantwortungsrückdelegation auf deinem Tisch landen, eigentlich da nicht landen dürften, weil eine Entscheidung eigentlich tiefer in einer Ebene gefällt werden könnte, trauen sich aber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Hast also sehr viel da. Dann das Zweite ist, dir fehlt ganz oft der Sparringspartner für Entscheidungen. Ja, wir sind jetzt drei Vorstände mit einem klar eingeteilten Geschäftsbereichen. Wir haben einen CFO, wir haben einen CSO, also Chief Financial Officer, wir haben einen Chief Sales Officer und wir haben einen CTO. Drei gleichberechtigte Vorstände. Ja, aber ich kann meine CTO-Themen nicht mit dem Finanzchef besprechen im Detail. Also mir fehlt so der Sparring ganz oft. Ja. Und wenn man das mit der zweiten Führungsebene bespricht, dann fehlt denen ganz oft Kontext, ja, weil sie natürlich nicht alles so, wie du überblickst, ja, in deiner Position. Ja, aber auch einsam, weil die Entscheidungen, die du fällst und die Auswirkungen, die damit dann passieren, ja, die zu reflektieren, ja, man hat kaum jemanden zu reflektieren damit, ja, so im Nachhinein, ja. Ja, viele Personalentscheidungen damit verbunden und so weiter und so fort. Bin immer nach, das weiß gar nicht, wann ich das erste Mal, als ich bei Elsevier war, folge immer dem Mantra Structure follows Process, follows Strategy. Das heißt, komme ich in eine neue Rolle rein, schaue mir erst mal ein erstes Vierteljahr an, ja, lerne ja, links und rechts erstmal alles. Ja, und dann wird eine Strategie erarbeitet für die nächsten Jahre. Einfach. Meine aktuelle Strategie ist genau eine Seite. Mehr ist sie nicht. Die ist flexibel genug, aber die ist auch klar genug, dass man damit arbeiten kann. Ja, Strategie erarbeitet. Dann als nächstes definierst du, wie kommst du hin, um diese Strategie zu erreichen, diese Ziele, die damit verbunden sind, zu erreichen, also die Prozesse. Ja, machst einen neuen Softwareentwicklungsprozess. Mit der Hybrid Cloud müssen wir einen ganz anderen Softwareentwicklungsprozess machen. Ja. Wie gehst du die Marketingkanäle an? Ja, das Branding haben wir neu gemacht. Ja, alles neue Prozesse, ja, die damit notwendig sind, um so eine Transformation noch zu machen. Also ich nenne es immer so schön, dann erstmal die Ablauforganisation definieren. Also wie sind die Prozessabläufe? Und dann zum Schluss, ja, reden wir über die Struktur. Also wie stellst du dich als Organisation auf? Welche Rollen brauchst du? Welche Hierarchien brauchst du? Ja, wer ist in welcher Rolle? So, also Structure follows Process follows Strategy hat mich immer begleitet und glaube auch ganz, ganz erfolgreich begleitet. Andersrum ist es, womit verbringe ich meinen Tag die ganze Zeit? Ich würde sagen 50% all around people, also es über Organisationen nachzudenken, über habe ich die richtigen Leute in den richtigen Rollen, sind sie richtig ausgebildet, müssen wir Veränderungen vornehmen, müssen wir auf irgendwas reagieren, ne? 30% Strategie, Weiterentwicklung, Adjustments zu machen, ja. Kommunikation, ganz wichtig in der Strategie, immer wieder. Das geht nicht einmal, auch wenn es nur eine Seite ist, immer wieder das Gleiche. Und 20% meines Tages ist sicherlich dem operativen Geschäft gewidmet. Und dafür sage ich, es gibt zwei Enabler, wenn man so schön sagt. Der eine, ich glaube fest an ZDF, also nicht ans Fernsehen, sondern an Zahlen, Daten, Fakten. Ist egal auf welcher Ebene, ja, nur Zahlen überzeugen. Gut, das bin ich auf Techniker, wahrscheinlich hat das eines der Gründe. Und das zweite, Zahlen, Daten, Fakten, kombiniere das mit Storytelling. Gut in den USA gelernt, die können viel besser Storytelling. Ja. Du musst Leute mitnehmen, das kannst du nur, wenn du den Kontext gibst, den kannst du nur, wenn du denen die Geschichte erzählst, die Zahlen, Daten und Fakten in Kontext bringen.
Mhm. Ja. Cool. Finde ich schon mal sehr, sehr gute Tipps. Du hast gerade eben, also ich finde, wenn du 20% operatives Geschäft machst und dich wirklich sonst auf Strategie und auch auf die Leute konzentrieren kannst, dann läuft es ja eigentlich schon mal ganz gut, weil ich merke auch oft manchmal, jetzt nicht nur im Podcast, sondern generell in den Themen auch, dass das C-Level wieder zu viel reingezogen wird. Du hast gesagt, das Thema Rückdelegation vorher auch genannt, das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Kannst du da so ein paar tiefer gehen, also ein bisschen mehr erklären, wie dir das macht? Also gibt es dann so Budgetlimits für die jeweiligen Level, dass die selber entscheiden können oder wie kriegt man die Ebene dazu?
Naja, also als erstes Mal muss ein Verständnis da sein, wer hat für was die Verantwortung.
Okay.
Also ich habe dann zu Anfang gleich mal mehr oder minder Erfolg. Ich will jetzt nicht sagen, dass es 100% in der Organisation verankert ist, eine RAKI eingeführt, also das klassische RAKI-Modell, wer ist responsible, wer ist accountable, wer wird consulted und wer ist informiert. Ich nenne es aber ganz einfach, der Accountable, der kriegt den Tritt in den Hintern, der responsible ist, der muss die ganze Arbeit machen. Der consulted wird, der denkt, der ist der Experte und sollte hinzugezogen werden und der Vorstand sollte ab und zu mal informiert werden, sonst stirbt er im Dunkeln. Das ist das Erste. Klare Verantwortlichkeiten, was darfst du machen und dann nach dem Prinzip gehen, ask for forgiveness instead of approval, den auch machen lassen und auch nochmal Fehler machen lassen. Ja? Das ist sicherlich einer der Themen. Das Zweite ist, wenn du die richtigen Leute in den richtigen Positionen hast, kannst du die Aufgaben gut delegieren. Wenn die in den richtigen Rollen sind, die richtigen Leute sind, hast du Vertrauen, dass sie das machen können, kannst du die Aufgabe delegieren, wenn sie auf den Tisch landen. Also um es wieder zurückzuschieben oder auch mehr. Das Dritte, den richtigen Kommunikationskanal wählen. Mhm. Ja, der richtige Kommunikationskanal, ich nenne so eine Beispiele, meine Quartalsmitarbeitergespräche finden immer in Person statt. Immer, egal wo sie sind, ja, meine Direct Reports. Ja, aber ich sag mal, jeden Monat findet ein All-Hands-Call statt, den mache ich natürlich remote. Ja? Meine E-Mails begrenze ich auf 50 am Tag. Wenn es mehr wird, muss ich gegensteuern.
Okay. Ja? Die du selber schreibst oder die du kriegst? Nee,
die ich bekomme und wenn, dann muss ich anfangen gegenzusteuern, dann läuft irgendwas schief. Ja, ich nehme jetzt natürlich so Alerts oder sowas mal raus, die man immer kriegt, aber so, wo ich drauf reagieren muss, weil es sonst nicht schafft. Ja. Und das Wichtigste bei dem richtigen Format zu wählen, du musst echt lernen, Nein zu sagen. Und dieses Nein sagen ist das, was am schwersten fällt, was manchmal wehtut, dir selbst, aber auch anderen wehtut. Ja. Aber das ist essentiell, um jetzt nochmal das Wort Überleben zu machen, um auch zu überleben, weil sonst erstickst du.
Total. Ja, da reden wir oft drüber, dass das Thema Nein sagen, Expectation Management und auch Expectation dann wieder hin und wieder zu enttäuschen, logischerweise, weil jeder hat halt so seinen Anspruch und du musst das ja dann zusammenbringen. Sehr spannend. Ja, wie managt man Stakeholder deiner Meinung nach gut? Also du hast schon ein paar Themen genannt, die sich natürlich wiederholen. Also richtige Kommunikationskanäle zum Beispiel, super wichtig. Mit dem persönlich, manche mit ihm persönlich zum Beispiel zu machen, das finde ich gut. Aber du hast ja auch ein komplexes Stakeholder-Konstrukt.
Weiß nicht, ist es komplex? Wir haben einen Aufsichtsrat mit 4 Sitzungen im Jahr.
Ja, und Kunden. Ja,
wenn wir Stakeholder betrachten, dann haben wir natürlich Kunden. Ja, da bin ich indirekt natürlich mit verbunden. Ja, bei Großen natürlich auch mit direkt verbunden. Und dann haben wir natürlich Mitarbeiter, die betrachte ich natürlich auch und du hast Equal, die wollen ja auch was von dir. Also genügend Zeit, allen dreien, ja, die Target Audience auch wirklich verstehen. Also was ist für die Audience richtig? Im Sales sagt man so schön die Bandkriterien, ja, also hat er Budget, ja. Hat er die Autorität? Hat er die Autorität? Hat er den Need? Und ist es das richtige Timing? So kann man das auch auf seine Stakeholder letztendlich betrachten.
Ja.
Ja. Das würde ich auf jeden Fall sehen. Das Zweite ist, nach dem Need-to-Know-Prinzip auch agieren.
Kannst du das kurz erläutern?
Naja, der Aufsichtsrat hat zwei Funktionen. Also Aufsicht und Rat. Ja, das ist aber nicht in Deutschland zumindest nicht. Wir sind in der Schweiz. In Deutschland zumindest ist er nicht jetzt im operativen Geschäft tätig. Du musst schon deine operativen Tätigkeiten selbst machen und die Entscheidungen machen. Mhm. Nutze ihn aber, um Rat einzuholen für Entscheidungen, die du machst. Mhm. Ja, und akzeptiere, dass er kontrolliert dich, was du machst.
Ja.
Bei mir ist ja mal das Geld ausgeben bloß, ja, ja. Wenn man was baut. Ja. Ja, also akzeptieren das. Ja. Also das muss man, und nach dem Need-to-Know-Prinzip heißt also, binde ihn ein, mhm. ja, wo du es mhm. wirklich brauchst. Mhm. Und so sehe ich es auch bei Mitarbeitern, so sehe ich es genauso bei Kunden, wenn man als Stakeholder betrachtet.
Mhm. Super. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende. Ich habe noch 2, 3 Fragen. Erste Frage, würdest du rückblickend irgendwas anders machen, so auf die Karriere betrachtet?
Nein. Ja. Ich habe mit nichts angefangen 1990, wirklich mit nichts angefangen, 2 Hände und einen Kopf und da habe ich doch einen ganz schönen Lebenslauf jetzt, den ich darstellen kann.
Ja,
aber eine Sache ist ein roter Faden in meinem Lebenslauf. Ja, der rote Faden, der ist oft, kann man den positiv sehen. Ich habe ja viele Stationen, waren so ungefähr 6 Firmen, ja, mit mehreren Stationen pro Firma. Und ich habe so alle 3 bis 5 Jahre meine Rolle gewechselt, meinen Job gewechselt. Mhm. Positiv, ich habe unheimlich viel gesehen. Mhm. Unheimlich viel. Ja, verschiedenste Firmen, verschiedenste Kulturen, war ja auch in Amerika und so weiter. Kann man als super positiv, rundet meine Expertise ab, ja, und so weiter.
Total, sehen. Ja.
Auf der anderen Seite habe ich viele Sachen auch, ich sag mal, nicht zu Ende geführt. Sachen, die ich hier sehen, die ich gesät habe, konnte ich nicht ernten, weil die Zeit zu kurz war.
Ja.
So. Und das, weil die Frage kam eigentlich, als ich jetzt bei Beta angefangen habe. Jetzt vorgenommen, jetzt sehe ich und jetzt ernte ich. Mhm. Und das wird dann noch einige Jahre dauern, bis wirklich die Ernte richtig eingefahren ist, ja, nach dem 3-5-7-Prinzip mindestens.
Mhm, genau.
Wenn nicht sogar noch länger. Ich habe mir mal vorgenommen, jetzt mal wirklich die Ernte einzufahren, weil das eigentlich das Wichtigste ist, dass du das, was du dir ausgedacht hast, wofür du die Verantwortung übernommen hast, wo Leute dran glauben, wo Leute dir auch Glauben geschenkt haben, das auch in die Umsetzung bringen.
Cool.
Haben wir immerhin Aktionäre, die viel Geld in die Firma gesteckt haben. Die wollen noch Ergebnisse sehen.
Ja. Na logisch, ja. Und wenn du jetzt nicht in der Businesswelt oder in der Tech-Welt sein dürftest, was würdest du dann machen?
Kann ich mir zwar gar nicht vorstellen, nicht in der Tech-Welt zu sein, aber weiß ich, Handwerk sieht man jetzt, wäre ganz schön, weil so Tischler wäre oder sowas, da sieht man, was man gemacht hat.
Das stimmt.
Wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, von PowerPoint bis Excel und nur redest, ja, dann ist doch was physisch zu bauen ganz schön. Aber ich würde was wahrscheinlich mit Food machen. Irgendwas mit, zum Sternekoch wird es sicherlich nicht reichen.
Aber so
ich koche gern, ich esse gern, ich koche gern.
Okay.
Vielleicht ein Foodtruck in der Mittagspause.
Ah, ja.
Ja, der hart arbeitende Bevölkerung.
Ja, genau. Ja,
zu hinstellen, das traue ich mir schon zu, unter der Überschrift vielleicht wiedervereinigt. Und dann gibt es halt eine herzhafte Soljanka aus dem Osten und eine
Currywurst
mit Pommes Schranke aus dem Westen. Irgend sowas, ja, kann ich
vorstellen. Hast du hier auf jeden Fall, hier hättest du Fans, also hier gibt es gute Foodtrucks-Stellen und auch Bedarf, würde ich sagen.
Ja.
Cool. Ja, habe ich irgendwas vergessen zu fragen oder fühlst du dich gut ausgefragt von mir?
Nö, ist ganz gut. Wir können sicherlich noch 2 Stunden reden. Wir sind ja immer in mehr als 30 Jahren in der Zwischenzeit, die ich im Berufsleben tätig bin. Aber vielleicht eine Frage, geht so ein bisschen einher mit, was machst du eigentlich? Wie viel IT brauchst du eigentlich im Job?
Ja, also als ITler
meinst du? Als ITler, oder als CTO, wie viel IT brauchst du eigentlich? Wie viel IT-Wissen brauchst du? Dann geht der daher, wir hatten früher mal die Diskussion, ist ein CDO, kommt der eher aus dem Marketing oder kommt der eher aus der Technik? Ich hatte immer ein klares Bild, muss aus der Technik kommen. Das kann man gerne Digitalisierung machen. Aber ich würde es heute so ein bisschen anders betrachten, wenn du eine Affinität zur Technik hast, wenn du dich mit beschäftigst, wenn du dich beschäftigst, wenn du wirklich lernst, ja, reingehst in die Themen, und ein schlaues Köpfchen bist, ja, kannst du dir diese IT auch viel erlernen, weil du brauchst heute eine ganz andere Sensibilität für Businessmodelle, für Mitarbeiter, für Themen, die nichts mit Technik zu tun haben, CO2-Footprint, wir verdammen alle diesen Mainframe. Ja, alt, versteht keiner, Riesenkiste, teuer, und so weiter und so fort. Ich muss hier echt mal eine Lanze für meine Kollegen, die CIOs und die CTOs der Welt sprechen. Guckt euch den Mainframe an. Der Mainframe ist das sicherste und skalierbarste System, was draußen am Markt ist. Keiner weiß, dass jede Rechenoperation 2-mal im Kern prozessiert wird, dann das Ergebnis verglichen wird und dann erst ausgespielt wird. Mhm. Ja. keiner weiß, dass nur 1% der Firmendaten, ja, heute in den LLMs der Welt, ob in OpenAI und Gemini und wie sie alle heißen, indexiert sind, während 100% des weltweit verfügbaren Internets da sind, weil die liegen alle am Mainframe. Mhm. Die Daten liegen alle am Mainframe. Ja? Hm, und keiner. Und deswegen guckt euch, und wenn man dann den CO2-Footprint sich noch anguckt, wie man mit so einer Maschine, ja, weil sich hunderte Linux-Server setzen kann im Rechenzentrum, ja, und sich dann mal den Stromverbrauch anguckt, den CO2-Footprint, ich sag, guckt euch die an. Der hat jetzt wieder eine Relevanz, wenn es heißt, wir müssen, ja, die Technik wieder in unsere eigenen Hände nehmen, wir müssen wieder das selbst machen. Mhm. Relevant. Und ja. Ich bin kein Verkäufer der IBM, glaub mir das.
Nee, aber ja, wusste ich auch nicht so genau, ja. Also mit dem Doppelrechnen. Ja, genau. Interessant, cool. Du, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Das hat mega Spaß gemacht und ich glaube, jeder, der bis jetzt noch zugehört hat, also der das jetzt hört, hatte auch einiges an Themen mitgenommen.
Ja, ich bedanke mich auch. Franz, danke.
Ne? Super, ja. Also wie gesagt, wer jetzt noch dabei ist, unbedingt uns Feedback geben. Ihr könnt das tun, indem ihr entweder in den Shownotes schaut, da sind unsere LinkedIn-Profile, dann könnt ihr uns schreiben. Oder ihr geht auf die Webseiten und ja, entweder bei mir eben auf Atreus oder eben auf Beta Systems. Da findet ihr sicherlich auch Möglichkeiten, wie ihr euch noch weiter aufschlauen könnt oder uns dann sogar ja, kontaktieren könnt. Wer bis jetzt zugehört hat, der weiß auch, dieser Podcast ist nur möglich, da ich in einer Doppelrolle unterwegs bin, sprich für Atreus und mit dem Podcast. Und dieser Podcast ist nur möglich, weil es auch Atreus gibt und weil Atreus diesen Podcast präsentiert. Sprich, alles rund um das Thema Interim Management, Interim Assignments, kommt gerne einmal auf mich zu. Ihr habt ja selber gerade gehört, man braucht die richtigen Leute in den richtigen Rollen und dabei helfen wir euch, speziell wenn es darum geht, zeitlich befristete Themen abzuarbeiten oder eben aufzuarbeiten. Und das kann so Post-Merger-Integrationen sein, M&A-Projekte, das können Systemeinführungen sein, das können aber auch ganze Geschäftsmodell- oder Abteilungstransformationen sein, wo so ein Interim-Manager oder eine Interim-Managerin ganz gut helfen kann. Ich freue mich auf eure Nachrichten, ich freue mich aufs Feedback und aufs nächste Gespräch mit dir, Mirko.